Lektion 11. Das Verhalten in besonderen Situationen und die Folgen von Verstößen gegen die Verkehrsvorschriften.
In der folgenden Lektion besprechen wir die Benutzung der Beleuchtungseinrichtungen, das Verhalten gegenüber Sonderfahrzeugen, die Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte und das Verhalten nach einem Verkehrsunfall. Zudem sprechen wir über Tunnel und wir behandeln die Folgen von Verstößen gegen die Verkehrsvorschriften. Beginnen wir mit der Benutzung von Beleuchtungseinrichtungen. Welche kennen Sie? Und wo befinden Sie sich?
Also vorne am Fahrzeug sind Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Blinker.
Hinten am Fahrzeug sind natürlich Schlussleuchten, Bremsleuchten und die Nebelschlussleuchte. Außerdem Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler, Rückfahrscheinwerfer und wieder die Blinker.
Auch seitlich sind Blinker angebracht. Die Blinker dienen ja immer auch als Warnblinker.
Korrekt. Wann nutzen Sie eigentlich welches Licht?
Mit dem Abblendlicht muss ich bei Dunkelheit, während der Dämmerung und auch am Tag fahren, wenn es die Sichtverhältnisse erfordern. Bei Krafträdern muss es immer an sein.
Behindern Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, muss ich auch am Tag mit Abblendlicht fahren. Und natürlich auch dann, wenn ich sonst nicht gut sehe, wie zum Beispiel in Unterführungen oder im Tunnel.
Das Abblendlicht dient nicht nur dem Sehen, sondern auch dem Gesehenwerden. Gerade in Unterführungen oder an Schattenstellen sind unbeleuchtete Fahrzeuge oft erst spät erkennbar.
Stimmt. Kommen Ihnen einmal Fahrzeuge entgegen, die auf- und abblenden, könnte es sein, dass Ihre Scheinwerfer falsch eingestellt sind oder die Leuchtweite nicht dem Beladungszustand angepasst ist. Wie Sie das Vorfahrtantritt einstellen können, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Und wenn mich andere blenden?
Dann verringern Sie die Geschwindigkeit und schauen zum rechten Fahrbahnrand. Die ständige Hell- und Dunkelanpassung führt bei Dämmerung oder in der Dunkelheit immer wieder zu Fehleinschätzungen. Entgegenkommende landwirtschaftliche Fahrzeuge sind oft breiter, als sie scheinen. Auch schlecht beleuchtete Anhänger und Arbeitsgeräte werden oft erst spät erkannt.
Fährt man nachts durch eine Allee, können nah am Fahrbahnrand stehende Bäume oder weit in der Mitte fahrender Gegenverkehr zur Gefahr werden.
Und wenn es regnet, spiegelt sich das Licht entgegenkommender Fahrzeuge im Dunkeln auf der Fahrbahn.
Genauso braucht das menschliche Auge einige Sekunden, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, wenn man von einer hell erleuchteten Straße in eine dunkle Straße einbiegt.
Und kommen Ihnen am Tag Fahrzeuge mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen, kann es sein, dass plötzlich auftretende Nebelbänke und starke Regenschauer vor Ihnen liegen.
So viel zum Abblendlicht. Aber was ist denn mit dem Fernlicht? Wann soll ich das benutzen?
Mit dem Fernlicht leuchtet man die Fahrbahn optimal aus. Die Leuchtweite kann bis zu 200 Meter betragen. Aber die Blendwirkung reicht weiter.
Deshalb muss ich immer sofort abblenden, wenn entgegenkommende oder vorausfahrende Verkehrsteilnehmer auf oder neben der Fahrbahn geblendet werden.
Auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung darf ich gar kein Fernlicht benutzen.
Eingeschaltet wird das Fernlicht übrigens am Blinkerhebel. Bei eingeschaltetem Abblendlicht drücken Sie ihn entweder von sich weg oder ziehen ihn zu sich hin, je nach Fahrzeugtyp. Im Cockpit erscheint dann eine blaue Kontrollleuchte.
Dann gibt es noch die Nebelschlussleuchte. Sie leuchtet extrem stark. Viele Autofahrer schalten sie leider auch bei Regen und Schneefall ein und blenden damit den nachfolgenden Verkehr. Oder sie vergessen sie wieder auszuschalten. Darf man die wirklich nur bei Nebel verwenden?
Gute Frage.
Durch diese besonders helle Leuchte soll schweren Nebelauffahrunfällen vorgebeugt werden. Und deshalb darf man sie tatsächlich nur einschalten, wenn die Sichtweite wegen Nebel unter 50 Meter liegt. Ob die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist oder nicht, erkennen Sie an einer gelben Kontrollleuchte oder an der Schalterstellung. Oft kann man sie nur einschalten, wenn die Nebelscheinwerfer bereits eingeschaltet sind. Die Nebelscheinwerfer dürfen Sie bei erheblicher Sichtbehinderung durch Schneefall, Regen und natürlich durch Nebel einschalten. Übrigens, wenn zum Beispiel Blinker, Bremsleuchten, Schlussleuchten, Rückstrahler, Kennzeichen oder Kennzeichenbeleuchtung durch Ladungsträger oder Anbaugeräte verdeckt werden, müssen sie nochmals angebracht werden.
So viel zum Licht während der Fahrt. Aber wie ist es beim Halten oder Parken?
Außerhalb geschlossener Ortschaften machen Sie Ihr Standlicht an, wenn Sie auf der Fahrbahn halten. Ausgenommen sind hier nur beleuchtete Parkplätze abseits der Fahrbahn, wie zum Beispiel auf Autobahnraststätten. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist es abhängig davon, was Sie für ein Fahrzeug haben und wo Sie es parken. Anstelle des Standlichtes gibt es zur Sicherung von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse noch Parkwarntafeln, die verwendet werden dürfen.
Oje, das ganze Lichtkapitel sehe ich mir lieber noch mal genau im Lehrbuch an.
Ich auch. Bei meinem Fahrschulwagen kenne ich mich schon ganz gut damit aus. Aber wenn ich demnächst mal mein eigenes Auto habe, muss ich mich sicher noch mal in der Betriebserlaubnis informieren.
Ein guter Vorsatz. Sprechen wir nun kurz über das Verhalten gegenüber Sonderfahrzeugen, wie Polizei oder Krankenwagen. Von Einsatzfahrzeugen der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste wird blaues Blinklicht mit Einsatzhorn verwendet. Es ordnet an, alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen.
Oft hört man das Einsatzhorn, bevor man es sieht. Dann klärt man, woher das Fahrzeug kommt und ob es durch mich behindert werden könnte.
Wenn ich mit meinem Fahrzeug das Einsatzfahrzeug behindern würde, muss ich freie Bahn schaffen und weiche gegebenenfalls sogar auf den Gehweg aus.
Blaues Blinklicht ohne Einsatzhorn warnt vor Gefahren an einer Unfall- oder sonstigen Einsatzstelle. Man benutzt es auch zur Begleitung einzelner Fahrzeuge oder eines geschlossenen Verbandes, also einer Kolonne mehrerer Fahrzeuge, die einheitlich gekennzeichnet sind.
Und das gelbe Blinklicht warnt vor Gefahren oder Arbeitsstellen. Ist es an Fahrzeugen angebracht, macht es auf besonders langsame, überbreite und überlange Fahrzeuge aufmerksam und auf Fahrzeuge, die Arbeiten auf der Fahrbahn verrichten. Es kann beispielsweise vor Baustellen warnen.
So viel zu den Sonderfahrzeugen. Zum Verhalten in besonderen Situationen gehört zum Beispiel auch die Verkehrskontrolle durch Polizisten.
Irgendwie ist einem da sogar als Beifahrer immer mulmig, auch wenn man weiß, man hat alles richtig gemacht.
Kein Grund zur Sorge. Polizeibeamte dürfen Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle anhalten, einschließlich der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit und zu Verkehrserhebungen. Wenn Sie die Lichtsignale am Einsatzfahrzeug, wie zum Beispiel Stopp, Polizei oder Bitte folgen sehen, halten Sie an einer geeigneten Stelle an. Es können aber auch Zeichen mit einer Winkerkelle gegeben werden.
Dann öffne ich das linke Fenster, lasse meine Hände am Lenkrad und warte, bis einer der Polizisten mich anspricht.
Wie im Film.
Na, ein bisschen schon. Aber bleiben Sie einfach ruhig und sachlich und folgen Sie den Anweisungen der Polizisten. Ebenfalls Ruhe zu bewahren gilt es bei unserem nächsten Thema. Wie verhalten Sie sich nach einem Verkehrsunfall? Kennen Sie die 10-Punkte-Checkliste?
Ja, die habe ich mir besonders gut gemerkt, weil sie so wichtig ist. Erstens, ich halte sofort an.
Zweitens, sichere ich die Unfallstelle ab.
Sie wissen ja, Unfallstellen werden durch Warnblinklicht und Warndreieck abgesichert. Und dabei gilt, je schneller auf der Fahrbahn gefahren wird, umso weiter entfernt muss das Warndreieck aufgestellt sein. Auf Landstraßen oder sonstigen Straßen mit schnellem Verkehr ist das Warndreieck gut sichtbar, in einer Entfernung von ca. 100 Metern aufzustellen. Zusätzlich sollten Sie, falls erforderlich, andere Fahrzeuge zum Beispiel durch Handzeichen warnen. Und wie geht es weiter?
Drittens fahre ich bei geringem Schaden beiseite und viertens vergewissere ich mich über die Unfallfolgen.
Dann leiste ich fünftens Erste Hilfe.
Als Verkehrsteilnehmer sind Sie verpflichtet, Erste Hilfe bei Unfällen zu leisten. Tun Sie das nicht, machen Sie sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig.
Über die Rufnummern 110 wird die Polizei und über 112 der Rettungsdienst informiert.
Diese Nummern können Sie übrigens auch wählen, wenn Ihr Handy gerade keine Netzkarte hat. Wenn Sie auf der Autobahn Hilfe holen müssen, können Sie an den Pfeilen der Leitpfosten erkennen, wo sich das nächste Notruftelefon befindet. Gibt es keine andere Möglichkeit, können Sie natürlich auch an der nächsten Autobahnraststätte Hilfe holen.
Und wenn ich einen Notfall melde, gebe ich die W-Fragen an. Wo ist es passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Und welche Art von Verletzungen haben Sie? Außerdem sage ich, wer ich bin und warte auf Rückfragen.
Sehr gut.
Punkt 6 wäre dann, dass ich mich als Beteiligte zu erkennen gebe. Auf Verlangen gebe ich siebtens meinen Namen und meine Anschrift an und zeige achtens meinen Führerschein vor.
Der 9. Punkt ist, Angaben über meine Haftpflichtversicherung zu machen.
10. bleibe ich am Unfallort, bis alle wichtigen Feststellungen getroffen wurden. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ist nämlich strafbar.
Und was mache ich zum Beispiel, wenn ich in ein parkendes Auto fahre, kein Zeuge da ist und der Geschädigte auch nicht? Muss ich dann warten, bis jemand kommt?
Gute Frage. Sie müssen eine nach den Umständen angemessene Zeit warten. Welche Zeit angemessen ist, richtet sich nach Uhrzeit, Ort und Schwere des Unfallschadens. Außerdem nach Verkehrsdichte und Höhe des Fremdschadens. In jedem Fall hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift am geschädigten Fahrzeug und melden sich telefonisch bei der nächsten Polizeidienststelle. Dort bitten Sie um die Benachrichtigung des Geschädigten und schließen somit den Straftatbestand der Unfallflucht aus.
Das will natürlich niemand. Ich wünsche mir aber eh ein unfallfreies Fahren. Wenn es mal rumst, ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Unfallsituation zu dokumentieren. Mit Handyfotos zum Beispiel kann man Unklarheiten für einen späteren Streitfall verringern.
Eine gute Idee. Mir fallen noch zwei besondere Verkehrssituationen ein. Wie verhalten Sie sich beispielsweise, wenn ein Tier vor Ihr Auto läuft?
Ich weiß es. Das hatten wir gerade. Zum Glück nur in der Theorie. Mein Fahrlehrer hat erklärt, dass ich in den Monaten April, Mai, September und Oktober und immer in der Morgen- und Abenddämmerung die meisten Wildunfälle ereignen. Besonders gefährlich ist es an Straßen in der Nähe von oder in Waldgebieten. Neu angelegte Straßen erhöhen das Risiko eines Wildunfalls zusätzlich. Zur Warnung wird das Gefahrzeichen Wildwechsel aufgestellt.
Taucht wirklich einmal Wild im Lichtkegel des Fernlichts auf, tun Sie Folgendes. Blenden Sie ab, bremsen und hupen Sie. Und rechnen Sie mit weiteren Tieren. Sollte es doch zu einem Unfall gekommen sein, schalten Sie gleich nach dem Anhalten die Warnblinkanlage ein. Dann sichern Sie die Unfallstelle ab und verständigen die Polizei oder das nächste Forstamt.
Übrigens, man darf ein Tier niemals mitnehmen. Das ist Wilderei und strengstens verboten.
Genau. Die zweite Situation, die ich mit Ihnen besprechen möchte, ist das Befahren eines Tunnels. Wie müssen Sie sich hier verhalten?
Vor dem Einfahren in einen Tunnel prüfe ich die Tankfüllung und schalte das Abblendlicht ein. Ich setze gegebenenfalls die Sonnenbrille ab und höre im Radio Verkehrsfunk. Außerdem achte ich auf Verkehrszeichen und Ampeln.
Das Vorschriftzeichen Tunnel, weißes Viereck mit blauem Rahmen und einer schwarzen Tunneleinfahrt, schreibt Ihnen also ein bestimmtes Verhalten vor, das die Unfallgefahr mindern soll. Sie dürfen nur mit Abblendlicht fahren und nicht wenden. Außerdem sollten Sie auf einen großen Sicherheitsabstand achten, da Sie im Tunnel kaum ausweichen können. Prägen Sie sich zusätzlich die Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein, um bei Gefahr schnell reagieren zu können.
Manchmal gibt aber auch das Tunnelpersonal Anweisungen und Informationen, die ich befolgen muss.
Im Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand, um nicht geblendet zu werden. Die Fahrstreifenbegrenzung darf ich nicht überfahren. Und ich lasse mich nicht von starken Geräuschen und Lichteffekten ablenken.
Je länger der Tunnel, desto eher können Ihre Konzentration und Ihre Aufmerksamkeit nachlassen. Passen Sie besonders bei Stau im Tunnel auf. Schalten Sie zur Warnung für die nachfolgenden Fahrzeuge das Warnblinklicht ein und halten Sie bei Stillstand etwa 5 Meter Abstand zum Vordermann, um im Notfall ausweichen zu können. Schalten Sie den Motor ab und bleiben Sie im Fahrzeug. Achten Sie auf Radio- und Lautsprecherdurchsagen. Und nochmal, wenden Sie auf keinen Fall.
Nicht nur bei Stau warne ich die Nachfolgenden, sondern es ist auch bei einer Panne, einem Unfall oder gar Feuer im Tunnel ganz wichtig, das Warnblinklicht einzuschalten.
Richtig. Am sichersten ist es, ein Pannenfahrzeug in einer besonders gekennzeichneten Pannenbucht abzustellen. Gibt es keine, fahren Sie auf den Standstreifen oder stellen Sie Ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab. Wichtig ist, dass Sie die anderen Verkehrsteilnehmer möglichst wenig behindern. Am sichersten ist es natürlich, wenn man nach einem Unfall die beteiligten Fahrzeuge aus dem Tunnel bringen kann. Geht das nicht, sichern Sie die Unfallstelle ab und schalten Sie dann den Motor aus, um die Abgasentwicklung gering zu halten.
Dann informiere ich die Rettungskräfte via Notruftelefon und warte im Fahrzeug auf Hilfe. Außer ich muss Verletzten helfen.
Und bei Feuer im Tunnel gilt, rette zuerst dich selbst und nicht dein Auto.
Ganz genau. Im Tunnel droht sehr schnell dichte Rauchentwicklung. Deswegen suchen Sie sich den nächsten Notausgang als Fluchtweg. Und vergessen Sie nicht, den Motor abzustellen und den Schlüssel stecken zu lassen, damit die Bergungskräfte Ihr Auto später aus dem Weg fahren können. Versuchen Sie, nur im Anfangsstadium ein Feuer selbst zu löschen. Aber alarmieren Sie auf alle Fälle die Tunnelüberwachungszentrale und die Rettungskräfte. Tun Sie das ausschließlich über das Notruftelefon, nicht über das Handy. Nachdem wir nun sicher aus dem Tunnel raus sind, sprechen wir über die Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften. Wissen Sie, welche Folgen ein Verstoß haben kann?
Bei geringen Ordnungswidrigkeiten werden lediglich Verwarnungen ausgesprochen, mündlich oder mit dem sogenannten Knöllchen. Wenn ich die Verwarnung akzeptiere und bezahle, ist es damit getan. Verwarnungsgelder liegen zwischen 5 und 35 Euro.
Es gibt auch noch den Bußgeldbescheid. Der wird erhoben, wenn ich eine bedeutendere Ordnungswidrigkeit begangen habe, wie zum Beispiel die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb einer Ortschaft, um mehr als 20 km/h zu überschreiten. Oder über eine rote Ampel zu fahren, die schon länger als eine Sekunde rot ist. Beide Male muss ich ein Bußgeld bezahlen und bekomme Punkte in Flensburg. Bei der roten Ampel habe ich sogar einen Monat Fahrverbot.
Straftaten sind dann die schwerwiegendsten Verstöße.
Das haben Sie sich gut gemerkt. Im Verkehrszentralregister in Flensburg werden Ordnungswidrigkeiten ab 40 Euro und Straftaten eingetragen. Diese Eintragungen werden je nach Schwere bepunktet. Ziel des Punktsystems ist es, das regelkonforme Verhalten im Straßenverkehr zu fördern. Punkte von Ordnungswidrigkeiten bleiben mindestens 2, maximal 5 Jahre bestehen. Punkte von Straftaten mindestens 5, maximal 10 Jahre. Jedes Mal, wenn neue Punkte hinzukommen, verlängern sich die alten Punkte. Denken wir in Stichworten nochmal an das letzte Kapitel.
Welche Beleuchtungseinrichtungen gibt es und wo sind sie angebracht? Wann benutzen Sie welche Beleuchtungseinrichtungen? Welches Verhalten gilt gegenüber Sonderfahrzeugen und welches bei einer Verkehrskontrolle durch Polizisten? Was müssen Sie nach einem Verkehrsunfall tun? Wie verhalten Sie sich im Tunnel?
Na, fällt Ihnen zu allen Fragen etwas ein? Dann fahren Sie mit der nächsten Lektion fort. Sind Sie sich nicht sicher? Dann hören Sie sich das Kapitel doch noch einmal an.